lese aus 1. Timotheus 3, gerade die Verse 8 bis 13. 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Wenn ihr eine Bibel irgendwo bei euch habt, schlagt doch bitte auf. Könnt ihr mir auch besser folgen, vor allem, wenn ich dann noch die Bibelstelle wechsle. Steht da 1. Timotheus 3, Vers 8. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein. Nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Und man soll sie zuvor prüfen, und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre oder die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Ich möchte auch heute darauf hinweisen, dass wer das Skript haben will oder nachlesen möchte, dieses findet man nun unter /Diakone. FG Aarau, Diakone. Ich versuche es immer ganz einfach zu machen, dann könnt ihr es euch merken. So hoffe ich. Einfach eingeben, Diakone, und dann werdet ihr zum Skript weitergeleitet. Es ist ja so, wir haben jetzt viermal über die Ältesten etwas gehört. Einige von euch waren bestimmt da. Und wir haben dabei auch gehört, wie wichtig der Dienst der Ältesten ist, was ihre Aufgabe ist. Nun ist es aber so, in einer wachsenden Gemeinde kann die Aufgabe für die Ältesten bald eine Überforderung sein. Da ist es mal wichtig, dass immer genügend Älteste da sind, aber es braucht auch Leute, die den Ältesten helfen, die ihnen dienen. Und so kommen wir jetzt zu den Diakonen, den Dienern der Gemeinde. Kurz zum Aufbau der Bibelseminare, keine Angst, es geht nicht viermal zu den Diakonen. Aber trotzdem kurz der Aufbau der Bibelseminare zum Thema Diakone. Ich möchte heute auf den Begriff Diakon eingehen, dann die Aufgabe der Diakone beschreiben und mit den konkreten Anforderungen an die Diakone beginnen und dann nächstes Mal in 2 Wochen enden. Es wird nicht so lange dauern wie bei den Ältesten, ganz einfach, weil wir zu den Diakonen nicht so viel wissen. Ihr werdet es gerade hören. Wir wissen eigentlich sehr wenig über die Diakone im Vergleich zu den Ältesten. Es steht hier zu Beginn 1. Timotheus 3, Vers 8, desgleichen sollen die Diakone. Also hier wird eine zweite Amtsgruppe eingeführt. Die erste, das waren die Ältesten. Die zweiten, das sind die Diakone. Und wenn man dann weiterliest, sieht man, die Anforderungen an Diakone sind gar nicht groß unterschiedlich wie an die Ältesten. Diakon, das Wort heißt ursprünglich Diakonos, kann man übersetzen mit Diener, Helfer oder als Dienstbezeichnung sagt man Diakon, obwohl das ja ein griechisches Wort ist, sagen wir dem im Deutschen trotzdem heute Diakon. Das hat sich eingedeutscht als Amtsbezeichnung. Aber das Wort Diakonos kann auch Diener oder Helfer meinen. Und als Dienstbezeichnung erscheint es nur ganz wenige Male in der Bibel. Manche sagen 3, andere 4, andere 5 Mal, aber nicht viel mehr. Viel öfters erscheint Diakonos als gewöhnliches Wort für Diener. Manchmal sogar ganz wortwörtlich Diener. Ich denke hier an das schönste Wunder, gut, nicht für alle ist es ein schönstes Wunder, aber das erste Wunder ist doch für einige Genießer unter uns ein ganz, ganz schönes Wunder, oder? So das Wasser, das sich da verwandelt in Wein. Und da sagt Maria, die Mutter Jesu, zu den Dienern Diakonos, hört auf ihn. Weiß nicht, was das für Diener waren, ob Diener des Küchenmeisters oder Diener vom Bräutigam, oder es waren einfach Diener, es waren nicht Sklaven. Vielleicht schon, aber Sklave, Doulos, Douloi, ist ein anderer Begriff wie Diakonos. Wir sehen also 2 verschiedene Begriffe, aber manchmal erscheint Diakonos wortwörtlich für Diener. Manchmal erscheint es auch im übertragenen Sinn. Man kann ein Diener Gottes sein, ein Diener Christi Jesu, ein Diener des Satans, ein Diener des Evangeliums, ein Diener der Gemeinde, im übertragenen Sinn. Und in diesem Sinn gibt es ganz viele Diener im Neuen Testament. Zum Beispiel Jesus selbst war ein Diakonos. Einige Bibelstellen, ich habe eine angegeben, wo Jesus als Diener bezeichnet wird. Römer 15, Vers 8. Überhaupt ist Jesus der Diener par excellence. Er ist der Diener. Markus 10, Vers 45 steht, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam nicht in diese Welt, um sich dienen zu lassen, sondern um Diener zu sein. Und wenn nun ein Mensch seine Sünden Jesus bekennt, Jesus als Herrn annimmt, dann kommt der Diener, Jesus, in unser Leben und er möchte weiterhin dienen. Und so sind wir nun neu Diener, weil Jesus Christus dient durch uns. Und er dient den Menschen in der Gemeinde durch uns und auch den Menschen außerhalb der Gemeinde sollen wir Diener sein. Dann steht auch von Paulus an einigen Stellen, dass er ein Diakonos ist. Zum Beispiel 2. Korinther 11, 23 oder auch in 1. Korinther 3, 5, dort zusammen mit Apollos. Wer sind Paulus, wer sind Apollos? Da kommt auch noch Kephas, also Petrus dazu. Wer sind das? Diener Christi sind sie. Diakonoi Christi. Timotheus wird als Diener bezeichnet oder Diakon. Tychikus, Epaphras und auch noch eine Frau Phoebe. Phoebe habe ich kursiv geschrieben. Warum? Weil ich meine, dass diese hier, das waren ganz gewöhnliche Diener, nicht einer Gemeinde, also keine Diakone, wie wir es heute verstehen, aber Phoebe, die war meines Erachtens eine Diakonin. Und es steht, ich werde es dann gerade noch sagen, etwas genauer, es steht Diakon, nicht Diakonin. Es steht die männliche Bezeichnung für eine Frau, weshalb ich davon ausgehe, dass hier eine Dienstbezeichnung gemeint ist. Hier, man ist sich nicht so einig, aber ich meine doch, das sind ganz gewöhnliche Diener, nicht unbedingt Diakone. Es gibt, wie gesagt, 3, 4 oder 5 Stellen, wo das Wort Diakon speziell gebraucht wird. Also Diakonos im Sinne von Diakon. In Römer 16, Vers 1. Dort schreibt Paulus, macht eine Empfehlung. Er empfiehlt unsere Schwester Phoebe. Und das war natürlich keine leibliche Schwester, obwohl Paulus eine Schwester hatte. Sondern das war die Schwester Phoebe, die eine Diakonin oder eben ein Diakon der Gemeinde in Kenchrea ist. Also ein Diakon der Gemeinde in Kenchrea. Dann in Philipper 1, Vers 1 steht auch von Diakonen. Paulus schreibt den Brief gemeinsam mit Timotheus an alle Heiligen samt den Ältesten, Episkopois und Diakonen, Diakonois. Das heißt, Paulus und Timotheus schreiben einen Brief an eine Gemeinde und zu dieser Gemeinde, zu den Heiligen, gehören auch die Aufseher, Älteste und die Diakone. Da erscheinen diese beiden nebeneinander. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 13, das ist das, was ich dann auslege. Da erscheinen die Diakone auch noch. Jetzt manche sagen, ja, in Epheser, Kolosser oder dort erscheint noch der Tychikus und Epaphras, ich gehe nochmal zurück da, in diesen Stellen da, dass das auch Diakone waren, aber ich denke, das waren keine Diakone der Gemeinde, sondern Diener Jesu. Im allgemeinen Sinn. Jetzt, wenn wir diese drei Stellen betrachten, das sind die einzigen Bibelstellen, wo es um Diakone geht, dann können wir uns ja mal die Frage stellen, ja, was wissen wir denn eigentlich über Diakone? Was tun die? Oder wir haben manchmal so eine klare Vorstellung von Diakonen, aber was sagt die Bibel? Was tun Diakone? Und wir müssen sagen, bezüglich Aufgabe der Diakone, schweigt die Bibel eigentlich. Nirgends im Neuen Testament wird die Funktion des Diakons näher beschrieben. Nun ist es aber so, dass seit der frühen Kirche, seit dem 2. Jahrhundert bei Irenäus, noch extra nachgeschaut im Buch Adversus Haeresis, also gegen die Irrlehrer, da schreibt er im Buch 1, Kapitel 26, Abschnitt 3, von Nikolaus, der einer der sieben war, einer der Diakone. Es wird dort das Wort Diakone erwähnt. Also Irenäus ist der Erste, der die Armenpfleger oder die sieben Männer aus Apostelgeschichte 6 hier als Diakone bezeichnet. Und das wird bis heute so gemacht in der Theologie, obwohl in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7 das Wort Diakon nicht erscheint. Jetzt möchte ich, dass ihr mal aufschlagt, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Jetzt müssen wir das mal genauer anschauen. Dort steht in Vers 2, nur so nebenbei, das Wort dienen, Diakoneo. In der Grundform steht es da als Diakone ein. Es ist das Wort, das auch zu Diakonos gehört, das Verb dazu. Und deshalb sagen viele, ja, es geht hier um Diener, um Diakone. Jetzt mal so einfach zum Nachdenken. Es gibt in der Gemeinde in Philippi Diakone, etwa ums Jahr 60 bis 65. Es gibt eine Diakonin in Kenchrea, einer Gemeinde, von der wir meines Erachtens also nichts sonst wissen. Also ich weiß zumindest gerade nichts über Kenchrea. Es gibt Diakone in Ephesus, 1. Timotheus 3. Ja, warum gibt es Diakone? Nirgends in der Bibel steht, wo der Ursprung genau ist. Das steht ja bei den Aposteln in Apostelgeschichte, was war das? Etwa 13 oder 11 Vers 23, glaube ich, steht zum ersten Mal etwas von Ältesten. Aber das Wort Diakon steht in der Apostelgeschichte nirgends. Woher kommen die plötzlich, sodass es sie bis heute noch gibt? Die Kirchengeschichte ist voll von Diakonen. Woher kommen die? Und ich meine, auch wenn Apostelgeschichte 6 nicht unbedingt Diakone sind hier, ist das doch der Anfang der Diakone. Also ich kann mir keine andere Erklärung geben, warum es plötzlich Diakone gab. Stell mir das so vor. Da gab es in Apostelgeschichte 6 ein großes Problem. Ich werde es dann noch gerade auslegen. Und dann gab es da eine Lösung und man hat dann diese Männer, diese sieben, eingesetzt. Und dann in Apostelgeschichte 8 kommt es zu einer Christenverfolgung, sodass alle Gläubigen bis auf die Apostel aus Jerusalem weg müssen. Und da gehen auch Nikolaus weg und wer war da noch? Timon und Parmenas und Prochorus und Philippus. Ja, Stephanus konnte nicht mehr, der war schon tot. Aber die gehen da in die ganze Welt. Und dann kamen die in ganz verschiedene Gemeinden. Die kommen vielleicht nach Philippi, nach Caesarea, nach Kenchrea, nach Rom, wo auch immer, nach Ephesus. Und dort gab es wieder ein Problem, dass die Ältesten, jetzt nicht mehr die Apostel, aber die Ältesten sind einfach überfordert. Und dann sagen die, hey, in Jerusalem haben wir eine gute Idee gehabt. Komm, wir machen das jetzt gleich. Und wir nennen die gerade auch Diener, Diakone. Und später wurde das dann zu einem Amtsbegriff. So erkläre ich mir das. Obwohl ich diese Erklärung nirgends in der Literatur gefunden habe. Aber vielleicht stimmt es ja trotzdem. Also schauen wir uns mal Apostelgeschichte 6 an. Ich lese mal Vers 1 und dann sage ich etwas dazu, dann Vers 2 und so weiter. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Die Gemeinde wuchs und sie wuchs und sie wuchs. John MacArthur geht davon aus, dass sie auf 20.000 Menschen angewachsen ist, die Gemeinde in Jerusalem. Ich meine, er übertreibt. Aber auch wenn es nur 5.000 waren, wie gerade vorher ja steht, 5.000, das ist eine große Gemeinde. Die hat sich da in verschiedenen Häusern versammelt und wurde geleitet durch die Apostel, 12. Die haben da alle geleitet. Und da erstaunt es nicht, dass es zu einem Streit kam. Und zwar zwischen den Juden. Ja, und manchmal das Gefühl, ja, das ist Juden gegen Heiden. Nein, nein, das sind alles Juden hier. Es gab noch keine Heiden in der Gemeinde. Aber es gab Juden hier, die sprachen Hebräisch und die anderen, das waren hellenistische Juden, die sprachen Griechisch. Die kamen ja da nach Jerusalem immer wieder jährlich. Und da hat man sich dann nicht verstanden. Das war so, obwohl nur Juden war es doch eine Multikulti-Gemeinde. Und dann haben da die einen Witwen, ich glaube es waren da die hellenistischen, die fühlten sich vernachlässigt. Und jetzt kommen die zu den Aposteln und sagen, hey, ihr da, schaut doch, dass wir nicht zu kurz kommen. Und jetzt würden wir denken, ja gut, jetzt müssen die Aposteln sich um diese Witwen kümmern, ist doch klar, Problem lösen. Aber die Apostel sind eben intelligenter als das, was von ihnen gefordert würde. Und deshalb denken sie einen Schritt weiter und denken, nein, ist nicht gut, dass wir uns um diese Witwen kümmern, denn, Vers 2, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Wenn wir jetzt auf die Gemeinde hören würden, dann könnten wir nicht mehr das machen, wozu wir eigentlich da sind. Nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob es hier darum geht, das Wort zu verkündigen oder zu studieren, spielt gar keine große Rolle. Es geht ums Wort Gottes. Und deshalb, Vers 3, darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Also jetzt, ihr liebe Gemeinde, schaut, wo gibt es 7 Männer, die einerseits voll Heiligen Geistes sind und andererseits einen guten Ruf haben. Und ich denke, diese 7 Männer haben dann auch nicht alles selbst gemacht. 5000, also ja, die haben dann einfach geleitet auch. Aber die wurden da eingesetzt, um sich um dieses praktische Problem zu kümmern. Vers 4, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Es ist die zentrale Aufgabe, später auch der Ältesten, zu beten für die Gemeinde und zu lehren. Und die Rede, Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Die Gemeinde hatte Freude. Coole Idee. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Das müssen ja unglaublich wichtige Leute gewesen sein, wenn man die namentlich notiert hat. Das waren nicht einfach irgendwie, ja, das sind jetzt halt die Diener, die Sklaven der Apostel. Nein, nein, das waren ganz wichtige Leute. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Ja, also wenn das ein nebensächlicher Dienst gewesen wäre, hätte man kaum die Hände aufgelegt, sie eingesegnet. Ganz, ganz wichtigen Dienst hatten die zu tun. Vers 7 nehme ich noch dazu, weil es ist wie einer der Lieblingsverse von mir. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Gemeinde wächst und wächst und sogar der Klerus bekehrt sich. Das ist doch schön. Sehen hier gut ein Problem, eine Not. Die Apostel lösen dieses Problem phänomenal und die Gemeinde kann weiter wachsen. Man kann zusammenfassend sagen, die Diakone hatten die Aufgabe, oder nein, ich muss es besser formulieren, diese 7 Männer hatten die Aufgabe, die Leiter, in diesem Fall die Apostel, zu entlasten. Diese Männer hatten die Aufgabe, die Leiter zu entlasten. Und diese Entlastung geschah konkret in Jerusalem, indem sie sich um die Verteilung der Lebensmittel für die Witwen kümmerten. Also einen diakonischen Dienst wahrnahmen. Nun möchte ich auf ein Buch hinweisen. An sich ein sehr gutes Buch, vermutlich sogar das einzige Buch über den neutestamentlichen Diakon im evangelikalen deutschsprachigen Raum, also es steht in vielen Büchern etwas über Diakone, aber das ist so ein Buch, da geht es nur um den Diakon. Und ich möchte an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass dieser Alexander Strauch, ich habe ihn schon oft zitiert, in anderen Büchern, der macht meines Erachtens hier eine Engführung. Und zwar sagt er, die Aufgabe des neutestamentlichen Diakons heute ist ausgehend von Apostelgeschichte 6, sich um die benachteiligten Menschen zu kümmern. Und das ist meines Erachtens eine Engführung. Auch der im Vorwort der deutschen Ausgabe, er ist ja Amerikaner, wird das bemängelt. Das sehe ich genauso. Er will ganz biblisch sein in diesem Buch. Und deshalb sagt er, das ist hier der Prototyp Apostelgeschichte 6 des Diakons. Und wenn wir ganz biblisch sein wollen, müssen wir uns daran halten. Es geht darum, sich um die Armen zu kümmern. Ich meine, dass das dem Text nicht gerecht wird. Was will Apostelgeschichte 6 sagen? Es will uns sagen, da gab es eine konkrete Not in Jerusalem. Die gibt es nicht in jeder Gemeinde. Und diese konkrete Not in Jerusalem hat man gelöst, indem man 7 Männer eingesetzt hat, um dieses Problem zu lösen. Das ist ein Abschnitt in der Bibel, der ist deklarativ. Ich nehme an, diesen Begriff versteht ihr. Deklariert, deklarativ, es beschreibt. Und deklarierende Abschnitte in der Bibel, da muss man aufpassen, was man auf heute überträgt und was nicht. Man darf nicht eine Geschichte lesen in der Bibel und dann sagen, so und jetzt normativ gilt für uns heute. Ich muss mehrere Frauen nehmen wie David. Ich muss Ehebruch begehen wie David. Er war ja ein Mann nach Gottes Herzen. Also ich meine, da sind wir alle klug genug zu sagen, ja, das war nicht so gut. Da muss man schauen, wie dann der Kontext ist, wie das behandelt wird. Hier Apostelgeschichte 6 wird zunächst einmal beschrieben, wie es war. Was können wir für uns heute lernen? Ich meine, die Leiter sollen entlastet werden, damit sie sich um die Hauptsache kümmern können. Daraus, aus diesem Text aber normativ abzuleiten, welche Aufgaben heute Diakone haben, wird dem biblischen Text nicht gerecht. Die Bibel schweigt eben gerade, wenn es um die Aufgaben der Diakone geht. Sie betont vor allem den Charakter der Diakone, aber nicht die Aufgabe. Ich zitiere John MacArthur, den ich an dieser Stelle hervorragend finde. Er schreibt, das hat Gott absichtlich so vorgesehen. Die Organisation der einzelnen Gemeinden kann sehr flexibel gehandhabt werden, weil Gott wusste, dass die Situationen und Bedürfnisse zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen variieren. Die Bibel betont nicht die strukturelle Organisation, sondern die Reinheit und geistliche Tiefe der Führungspersonen. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, in einer Zeit, die trotz allem christlich geprägt ist. Und christlich geprägte Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass der Staat sich um die Armen kümmert. Also die Aufgabe, die früher viel mehr noch von der Gemeinde wahrgenommen werden musste, hat heute größtenteils der Staat übernommen. Also könnte man sagen, wir brauchen heute keine Diakone mehr. Der Staat kümmert sich ja um die armen Witwen. Nun eben, das wäre eine Engführung. Ich meine aber, dass wir in Zukunft, je mehr sich der Staat entchristlicht, also säkularisiert, wieder vermehrt auch Diakone brauchen in der Gemeinde, die sich um die Armen kümmern. Ein Beispiel, die Gesetzgebung bezüglich Ehe und Konkubinat divergiert immer mehr von der biblischen Norm weg. Beispielsweise, wenn man als Witwer und Witwen im Alterskonkubinat zusammenlebt, hat man einfach mehr Geld, das man bekommt. Durch die Witwen- oder Witwerrente. Keine Ahnung, wie das ganz praktisch aussieht, das wisst ihr vielleicht besser. Tatsache ist, wenn man dann heiratet, verliert man einen Teil, den man hatte. Und das kann dann im Extremfall geschehen, dass jemand, der in einem Haus wohnt, das Haus verkaufen muss, weil er wieder geheiratet hat. In einem solchen Fall, meine ich, sind wir als Gemeinde auch verpflichtet, diejenigen, die biblisch leben wollen, zu unterstützen. Auch gerade möglicherweise finanziell. Das nur so ein Gedanke hier am Rande. Aber sonst kümmert sich unser Staat gut um die Armen. Wichtig ist an dieser Stelle, wie an vielen anderen, die Bibel sagt, wie die Leiter sein sollen, sie sagt weniger, was sie tun sollen. Überhaupt, nur so nebenbei bemerkt, haben wir in der Bibel ganz wenige Mitteilungen, wie wir Gemeinde bauen sollen. Ihr seht nirgends in der Bibel eine Liturgie, wie man den Gottesdienst gestalten soll. Es wird gesagt, was im Gottesdienst geschehen soll. Gott soll angebetet werden, Gottes Wort soll verkündigt werden und so weiter. Aber es wird nicht gesagt, zuerst kommt die Begrüßung, dann ein Lied, dann die Informationen. Warum? Ja, das ist doch in jeder Zeit ein bisschen anders. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht stehen bleiben und sagen, so wie es im 8. Jahrhundert war, so ist es am besten. Das macht die orthodoxe Kirche. Oder so wie es im 16. Jahrhundert war, so 1564, so ist es perfekt, das macht die katholische Kirche. Oder so wie es im 19. Jahrhundert war oder 20. Jahrhundert war, so machen es andere Kirchen. So wie es 1950 war, so ist perfekt. Solche Gemeinden nennt man formkonservativ. Ich bin ja zutiefst konservativ, was den Inhalt anbelangt. Aber ich hüte mich immer davor, dass man mich auch in die formkonservative Ecke drängt. Formkonservativ wollen wir nicht sein. Und wir wollen inhaltlich konservativ sein. Konservativ heißt ja bewahrend. Wir bewahren. Sie aber blieben beständig bei der Lehre der Apostel. Da wollen wir beständig sein. Aber sonst wollen wir schauen, was ist für unsere Zeit heute am besten. Eng angelehnt an die Bibel, aber auch angepasst an die heutige Zeit. Denn 1950 war nicht biblischer als 2017. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe gerade gelesen, ein Buch, das ich gestern oder heute zur Hand genommen habe. Gemeinden weltweit wachsen, wenn sie inhaltlich konservativ sind. Oder anders ausgedrückt, die Gemeinden, die wachsen, sind inhaltlich konservativ. Aber nicht formkonservativ, sondern Formkonservativität ist ein Schrumpffaktor weltweit. Also Gemeinden, die auch die Form bewahren, die schrumpfen. Und ich finde die Bibel so phänomenal, dass sie an den richtigen Stellen klare Aussagen gemacht hat und vieles aber auch offen gelassen hat, sodass die Ältesten, also die Gemeindeleitung heute ringt, wie man das heute am besten macht. Ich sage deshalb noch einmal, die Entlastung der Leiter kann heute anders aussehen als in der Gemeinde in Jerusalem. Nun gibt es noch eine zweite Bibelstelle, ja? 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Und bevor ich die dann auslege, möchte ich indirekt einiges über diese Bibelstelle noch sagen. Man kann nämlich, wenn man diese Bibelstelle liest, indirekt daraus schließen, welche Aufgaben Diakone früher schon hatten. Und da bin ich überzeugt, nicht nur das Schauen um die Armen. Aber das ist jetzt alles indirekt. Also das ist eine Vermutung. Ich denke, Diakone damals trugen die Verantwortung für die Finanzen. Deshalb sollten sie nicht gewinnsüchtig sein. Also sie konnten die Verantwortung für die Finanzen tragen. Das ist eine Möglichkeit. Es ist auch möglich, dass sie Hausbesuche und Seelsorgetätigkeiten machten. Denn sie sollten nicht doppelzüngig sein, nicht vielem Wein ergeben, ja, wenn man da eingeladen wird. Und die Frauen sollen nicht verleumderisch sein. Sie sollen das, was ihnen gesagt wird, für sich behalten können. Macht ja nur Sinn, wenn sie auch mit Menschen zu tun hatten. Vermutlich hatten sie auch administrative und leitende Verantwortlichkeiten. Denn sie mussten ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Also wenn es die Bedingung ist, dass sie zu Hause gut leiten können, dann haben sie auch in der Gemeinde wohl irgendeine Aufgabe gehabt, wo sie leiten mussten. Wenn man nun davon ausgeht, dass das hier der Prototyp der Diakone ist, dann ist es naheliegend, dass sie auch für die materiellen Bedürfnisse gesorgt haben. Das kursiv, weil es eigentlich aus dem abgeleitet ist. Jetzt Armin Mauerhofer im Buch Gemeindebau nach biblischem Vorbild. Ihm ist es meines Erachtens sehr gut gelungen, einerseits die biblischen Texte ernst zu nehmen und andererseits das auf die heutige Zeit und unseren kulturellen Kontext zu übertragen. Und er schreibt, dass Diakone heute drei Aufgaben haben sollten. Erstens sollen sie sich heute um das leibliche und geistliche Wohl der einzelnen Gemeindeglieder kümmern. Hier ist seiner Meinung nach der Hauskreis angesprochen. Dort kümmert man sich um Menschen der Gemeinde. Zweitens leiten Diakone die verschiedenen Arbeitsgruppen bzw. Teams. Sie sollen ja die Ältesten entlasten in ihrer Leitung. Also, wie entlasten sie am besten? Indem sie im operativen Bereich Teams leiten. Hierzu gehört zum Beispiel die Jungschararbeit, die Teenagerarbeit, die Jugendarbeit, die Seniorenarbeit, die Frauenarbeit. Es gehört aber auch der evangelistische Bereich dazu, der Bereich der Mission, auch der diakonische Dienst. Armin Maurhofer weist den diakonischen Dienst bei Punkt 2 zu. Ich habe mir überlegt, könnte auch Punkt 1 sein, sich um das Wohl der Einzelnen kümmern. Wie auch immer, es gehört einfach dazu. Und dann noch administrative Aufgaben erfüllen, zum Beispiel die Adressverwaltung oder sich um die Finanzen kümmern. So, ja, ich habe gedacht, am besten nennt man das heute wohl Stabstelle. Einfach, sie wirken so von der Seite wie ein Stab hinein. Und unterstützen die Ältesten. Damit die Ältesten ihre Aufgabe tun können. Soll ich nochmal wiederholen, was die Ältesten tun sollen? Lehren, sich um die Schafe kümmern, beten. Grob zusammengefasst. Damit das Älteste auch in einer Erwachsenengemeinde tun können, braucht es fähige Diakone. Und Armin schreibt dann ganz wunderbar, damit die Diakone, Diakoninnen diese Aufgaben übernehmen können, müssen die Ältesten bereit sein zu delegieren. Ja, wenn Älteste alles selber machen wollen. Somit sind Diakone, ich zitiere nochmal, mehr als Helfer der Ältesten. Sie tragen verantwortlich mit. Zusammengefasst sprechen wir in unserer Gemeinde davon, dass wir sagen, die Gemeinde wird geleitet durch Älteste und Diakone. Deshalb. Etwas überspitzt und zu weitgehend gesagt, sagt man, Älteste, das ist wie die strategische Leitung. Und Diakone sind die operative Leitung. Jetzt ist das aber zu weit gegangen, weil Älteste wirken auch operativ, indem sie lehren und beten und sich kümmern um die Menschen. Aber von der Stoßrichtung her könnte man vielleicht das so sagen. Älteste, so die Aufsicht, die Strategie, da wollen wir hin. Und die Diakone setzen die Ziele der Ältesten um. Mit ihrer eigenen Begabung, mit ihrer Kreativität und mit ihren Teammitgliedern. Und damit sind sie mehr als nur Helfer, mehr als nur Diener der Ältesten. Kommen wir konkret zu 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 13. Da steht, desgleichen, und ich nehme es gerade nach meiner wörtlichen Arbeitsübersetzung, ebenso müssen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht gewinnsüchtig. Jetzt ist so, dass manchmal es sich deckt mit den Ältesten, da werde ich nicht mehr groß sagen, was es genau ist in einer Art Diskussion, wie ich das gemacht habe, das könnt ihr nachlesen in meinem Skript, das noch aufgeschaltet ist, unter / Bibelseminar. Gehe hier aber auf das ein, was sich ein bisschen unterscheidet zu den Ältesten. Und zuerst einmal, bevor ich darauf eingehe, noch aufs Wort ebenso oder genauso. Das heißt, Diakone und Älteste sind ganz nahe beieinander, was die Anforderungen anbelangt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Älteste grundsätzlich einfach vorbildliche Christen sein müssen. Weil was von den Ältesten gefordert wird, mit wenigen Ausnahmen, von jedem Christen gefordert wird. Wenn aber alles, was von den Ältesten gefordert wird, von einem jeden Gläubigen gefordert wird, dann gilt doch auch, dass das, was von den Diakonen gefordert wird, von jedem gefordert wird. Muss ich es einfacher ausdrücken? Alles, was ein Diakon ist, sollst du auch sein. Das war jetzt einfach. Also wenn ich hier etwas lese, dann kann ich mich fragen, bin ich das? Diakone sind vorbildliche Christen. Sie sollen ehrbar sein. Und man könnte übersetzen, edel, würdig, achtbar, ernst zu nehmen. Kennt ihr Menschen, die nicht ernst zu nehmen sind? Ja, so einer kommt nicht in Frage als Diakon. Sondern jemand, den man ernst nehmen kann, der edel, der würdig, ehrbar, achtbar ist. Jemand, der einen moralisch und geistlich vorbildlichen Charakter hat. Jemand, bei dem man, den man mit Hochachtung und Wertschätzung anschaut. Ein Diakon ist ein Mann oder eine Frau, der oder die von der Gemeinde respektiert und geachtet wird. Dann soll ein Diakon nicht doppelzüngig sein. Hier steht ein Wort, Dilokus, zwei Zungen. Nicht zwei Zungen haben. Oder einfach doppelzüngig. Vielleicht kann man sich das bildlich vorstellen, so, mit welcher Zunge spreche ich jetzt gerade? Und dann spreche ich mit dieser Person, dann spricht diese Zunge, dann mit dieser Person spricht diese Zunge. So etwa das Bild. Dieser Begriff nicht doppelzüngig erscheint nur hier im Neuen Testament und vermittelt den Gedanken von Inkonsistenz. Inkonsistenz ist ja der Zustand, wenn man zwei Dinge für wahr hält, aber nur eines wahr sein kann. Das ist inkonsistent. Oder wir würden heute etwas einfacher sagen, man passt die Botschaft dem Publikum an. Das heißt doppelzüngig. Wenn man die Botschaft dem Publikum anpasst. Sie sollen nicht zu dem einen so und zu dem anderen so sprechen. Für einen Diakon gilt ein Mann, ein Wort. Ganz einfach, nicht doppelzüngig. Jetzt stellt euch vor, wir haben ja Diakone unter uns. Und jetzt gehen diese Diakone zu jemandem nach Hause. Ein Hauskreismitglied oder ein Teammitglied oder ein Jugendlicher, den man da in der Jugendgruppe hat. Man geht zu diesem nach Hause und jetzt soll dieser Diakon nicht anders sprechen, als wenn er mit dem Ältesten sprechen würde. Das ist der Gedanke hier. Nicht auf Kosten der Ältesten sich ins beste Licht rücken. Ein Diakon ist sich immer bewusst, dass Jesus in jedem Gespräch mithört. Oder wie sein Ausleger an dieser Stelle geschrieben hat, zu ihm, also zu Jesus, ist die Tür sozusagen immer nur angelehnt. Und ich spreche da mit jemandem und denke daran, oh, Jesus hört gerade mit. Kann ich so sprechen, wie wenn der Älteste auch noch da wäre? Diakone müssen unbedingt loyal sein gegenüber den Ältesten, nicht doppelzüngig. Denn die Ältesten übertragen ja den Diakonen unglaubliche Verantwortung. Und wenn da ein Diakon in eine Richtung spricht und handelt, wie es gar nicht mehr passt zur Gemeinde, das geht nicht. Das bewirkt unglaublichen Schaden. Deshalb nicht doppelzüngig. Und nicht vielem Wein ergeben, obwohl hier nicht der gleiche Begriff steht wie in Vers 3, ist das gleiche gemeint. Nichts lässt einen Gläubigen so schnell seine Würde verlieren wie Hingabe an Wein. Die Beherrschung geht verloren und die Katastrophe folgt, schreibt Alexander Strauch. Oder ein Ausleger, ich glaube vom Edition C-Kommentar, der sagt, ein Diakon hat darauf zu achten, welcher Spiritus ihn beherrscht. Der Spiritus Sanctum oder der Spiritus, glaube wie Norum, also der Spiritus des Weines. Der Weingeist oder der Heilige Geist? Ganz wichtig. Stellt euch vor, da ist ein Diakon, der hat im Hauskreis einen Alkoholabhängigen. Wie will er dem helfen, wenn er selbst Probleme hat? Diakon muss unbedingt einen vorbildlichen Umgang mit Alkohol haben. Dann nicht gewinnsüchtig, auch hier steht zwar ein anderer Begriff wie in Vers 3, aber auch hier geht es darum, nicht geldliebend zu sein. Dieser Begriff hier, mal schauen, ob ich das lesen kann. Eischrokertes ist ein doppeltes Wort, das besteht aus Gewinn und schmutzig. Also er soll nicht gewinnschmutzig sein, wörtlich. Wann ist dein Gewinn schmutzig? Vielleicht, wenn es unter dem Tisch durchgegangen ist. Geld stinkt nicht. Naja, vielleicht eben doch. Biblisch gesehen. Nicht gewinnsüchtig. Ein Diakon darf auf keinen Fall verdächtigt werden, die Aufgabe wegen seinem persönlichen Profit zu tun. Es ist noch so, dass viele Diakone eine eigene Kasse verwalten. Also bei uns in der Gemeinde ist das so. Da gibt es eine Jungschar-Kasse, eine SIO-Kasse, eine IG-Kasse, eine 60-Plus-Kasse. Gewisse Hauskreise weiß ich auch, die haben noch eine Hauskreiskasse. Ja, und wenn jetzt der Diakon nicht gut mit Geld umgeht, wer schaut da? Oder hat es in jedem Team noch zwei Revisoren? Also ich muss sagen, ich könnte viel Geld in meine Tasche stecken. Sei es vom Sola, vom Nela, von der Sommerbibelschule. Ja, ich denke nur ans Nela, da haben wir 13.000 Franken Gewinn gemacht in den letzten Jahren. Als ich das bemerkt habe, nach vielen Jahren erst, ich hatte lange keinen Zugriff, bin ich nur gestaunt. Ich hätte das Geld mal schnell auf mein Konto rüberschaufeln können, hätte niemand gemerkt. Oder man darf auf keinen Fall geldliebend sein. Und was bewahrt einem, geldliebend zu sein? Für mich zumindest, und ich glaube für die meisten ist es doch so, wenn ich bereit bin, mich zu investieren, dann bewahrt mich das davor, etwas zu nehmen. Habe ja nichts davon. Ich will ja etwas geben und ja, wenn ich bereit bin, als Diakon etwas zu investieren in die Jungschararbeit, auch finanziell, nicht nur Zeit, dann bewahrt mich doch das davor, mich zu bereichern. Ich will ja, dass es der Jungschar gut geht, oder dem Teenie gut geht, oder der Riege gut geht, dem 60-Plus gut geht. Deshalb vorbildliche Diakone investieren nicht nur ihre Zeit, sondern auch oft private Finanzen. Und ich weiß ja von einigen Diakonen von uns, was sie alles investieren. Da wieder ein Weg, der nicht berechnet wird. Dort wieder ein Geschenk für einen Mitarbeiter oder einen Teenager oder einen Jugendlichen, das nicht berechnet wird. Dort wieder und so weiter. Nicht gewinnsüchtig, sondern investierend. Dann steht in Vers 9, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Geheimnis, das ist ein geheimnisvolles Wort im Griechischen. Mysterion. Ja, Mysterion, so Geheimnis. Jetzt könnte man damit etwas Verborgenes, Mysteriöses oder Unbegreifliches verstehen. Ist aber damit nicht gemeint. Mysterion meint im Neuen Testament etwas, was verborgen war, nun aber offenbar geworden ist für das Volk Gottes. Es ist etwas, was außerhalb des Bereiches menschlichen Wahrnehmungsvermögens ist, jetzt aber in Christus offenbar geworden ist für das Volk Gottes. Paulus spricht vom Geheimnis Gottes, Geheimnis Christi und Geheimnis der Gottseligkeit. Hier vom Geheimnis des Glaubens. Und in Vers 16, wenn ihr das nachlesen wollt, steht übrigens, was das Geheimnis des Glaubens ist. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. So, und jetzt ist das Geheimnis des Glaubens gelüftet. Nun aber sollen Diakone dieses Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das heißt, sie sollen das, was sie glauben, das, was sie reden, auch leben. Also ihr Leben und was sie glauben, soll übereinstimmen. Dadurch bewahrt ein Diakon ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen ist ein Indikator für ein reines Leben. Wer ein schlechtes Gewissen hat bei einer Sache, sollte es zumindest ganz gut prüfen, ob nicht der Heilige Geist es ist, der aufmerksam macht. Ich mache mal bis hier und fasse noch einmal zusammen. Diakon ist ein Wort, das im Neuen Testament gar nicht oft eine Amtsbezeichnung ist. Wir wissen nur wenig aus der Bibel über die Diakone. Ich meine aber, dass wir in Apostelgeschichte 6 den Prototypen für die Diakone haben. Und dort geht es um die Entlastung der Leiter. Und in diesem Sinn sind Diakone auch heute noch Entlastung für die Gemeindeleitung, die Ältesten. Was die Diakone genau tun, kann sich ändern. Grob aber habe ich ausgeführt, dass sie sich um die Mitmenschen kümmern, also zum Beispiel als Hauskreisleiter, dass sie sich kümmern um die Arbeitsgruppen, zum Beispiel als Hauptleiter, und dass sie die Ältesten entlasten im administrativen Bereich, so stabsstellenartig. Wichtiger als was Diakone tun, ist, wie sie sind. Sie sollen vorbildliche Christen sein, die würdig sind, ehrbar, nicht doppelzüngig, keine Säufer und nicht gewinnsüchtig. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir haben hier dein Wort, geschrieben durch Timotheus, das nach 1. Timotheus 3,15 beschreibt, wie es in der Gemeinde Gottes sein soll, in deiner Gemeinde. Und es ist ein Anliegen für uns als FEG Aarau, dass wir dein Wort ernst nehmen, auch betreffend der Leiter der Diakone. Und ich bin dir dankbar, Jesus, dass du uns Diakone geschenkt hast, die sich unglaublich investieren. Sei es als Hauskreisleiter, sei es als Hauptleiter, sei es im diakonisch helfenden Bereich. Bitte, bitte, vergelte es jedem Diakon reichlich. Schenk Freude in diesem Dienst. Und schenk, dass der Dienst auch Frucht bringt. Amen.